Bevor es gleich losgeht, etwas Werbung von unserem Partner. Unser Partner für diese Folge ist RapidMail. RapidMail ist ein Newsletter-Tool, das E-Mail-Marketing für alle zugänglich macht. In der cloudbasierten Anwendung könnt ihr ohne Vorwissen und Installation Newsletter erstellen. Dabei habt ihr Zugriff auf über 250 Templates und eine kostenlose Bilddatenbank. Das Tool hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Preise starten bei etwa 9 Euro pro Monat. Außerdem sind alle Prozesse DSGVO-konform, das ist ganz wichtig, und die Server stehen in Deutschland. RapidMail wurde schon mehrfach von unseren Freunden von OMR als Top-Rated Mail-Marketing-Tool ausgezeichnet. Und wenn ihr mehr über RapidMail erfahren möchtet, schaut doch einfach mal das Tool genauer an unter rapidmail.de. Werbung Ende.
Der Marketing Transformation Podcast. Mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem super spannenden Thema. Ich bin sicher, dass ich heute wahnsinnig viel lernen werde, weil es geht darum, wie Marken eigentlich jung bleiben oder junge Zielgruppen weiterhin erreichen können. Es geht um die neue Popkultur, die Nerdkultur und vieles andere mehr. Herzlich willkommen, Thor Nguyen von Jung von Matt Nerd.
Moin, hallo, danke, dass ich da sein darf.
Das ist mir eine große Freude. Das Vorgespräch hat mir schon so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht hätte, eigentlich hätten wir das aufzeichnen sollen. Aber wir versuchen das weiterhin so natürlich und organisch zu machen, wie in unserem sehr, sehr schönen Vorgespräch. Du kennst so ein bisschen die Struktur. Ich weiß, dass du auch ab und zu schon mal in den Podcast reingehört hast. Bevor wir loslegen, stell dich doch bitte ganz kurz selbst vor, bitte.
Ja moin, ich bin Thorn, ich bin 36 Jahre alt, bin Partner der Jung von Matt Gruppe und meinem Hauptberuf aber vor allem, wie du schon eben sagtest, Geschäftsführer und Gründer einer Firma, die sich Jung von Matt Nerd schimpft, also ist quasi eine der jüngsten Tochter der Jung von Matt Gruppe. Mhm. Und bei uns ist der Name auch Programm, also das Nerdige steckt bei uns in Themen Fantasy, Gaming, Science Fiction, Anime, japanische Popkultur und Co. drin und wir haben tatsächlich das Glück, das, was früher vielleicht mein Jugendzimmer gewesen ist, zum Beruf machen zu dürfen und helfen quasi Marken, Anschluss an diese Themen zu finden.
Ja, das ist natürlich ein super wichtiges Thema. Da interessiert mich ja erstmal die Makrosperspektive, ne? Also wie ist überhaupt der kulturelle Wandel und wie spiegelt sich das in der Kommunikation von Marken wider? Das wird sicherlich der Großteil sein. Mich interessiert aber auch ein bisschen diese Mikroebene. Es hat beinahe gesagt, das größte, sagen wir mal, Mutterschiff der zumindest der deutschen Kreativagenturszene, Jung von Matt mit Nerd. Als ich das so gesehen habe, dachte ich, okay, das ist jetzt deren Antwort für die eigene Frage des Generationenwechsels, das Generationenübergang. Ne? Also auch die Transformation ist ja nicht nur auf der Markenseite, sondern auch auf der Agenturseite. Aber das Mikro und Makro kriegen wir bestimmt gut durcheinander. und auseinander, vor allen Dingen durcheinander. Sag mir kurz, was versteht man unter Nerdkultur?
Also ich kann dir sagen, was wir darunter verstehen oder wie wir es definieren. Für uns ist Nerdkultur ein Synonym für vielleicht, was andere Leute Geek-Kultur nennen würden, ja, oder vielleicht auch Fandom-Culture. Und im Kern clustern wir verschiedene Subkulturen darunter. Da gehört zugehört, wie ich eben schon sagte, vor allem Gaming, ne? Also Gaming ist eine sehr, sehr große Subkultur, wenn man von Subkultur überhaupt noch sprechen kann. Mhm. Fantasy, Science Fiction, alles, was man irgendwie kennt von Star Wars, Star Trek, ja, irgendwie Lichtschwerter, Drachen, Game of Thrones, ne? Mhm. Also alles, was so ein bisschen, ich sag jetzt mal, wo man früher vielleicht auf dem Schulhof nicht der Superstar war und vielleicht eher dann in der Computer-AG saß. All diese Themen, das ist so das, was wir eigentlich unter Nerdkultur verstehen. Ne? Das ist oft was mit fabelhaften Wesen, fantastischen Kräften und Co. zu tun. Das ist dem, was wir uns eigentlich widmen.
Mhm. Okay. Wie macht man das greifbar? Oder anders gesagt, wenn sich Marken der Nerdkultur zuwenden. Tun die das bewusst oder kommen die umgekehrt dran und sagen, hey, wir haben eigentlich ein Problem, wir möchten weiterhin jüngere Zielgruppen ansprechen, wir wissen eigentlich nicht mehr, wie wir das glaubwürdig, nachhaltig machen können.
In der Regel ist es tatsächlich eher Zweiteres. Also Marken kommen in 99,7% der Fällen zu uns, wenn sie das Gefühl haben, den Anschluss an die Jugend zu verlieren. Mhm. Wenn sie sich fragen, was heute eigentlich Zeitgeist ist. Mhm. Ne? Was ist Popkultur? Was sind die Ikonen der neuen Generation? Und wenn sie vor allem, und das ist dann die Kombination, wenn sie dann irgendwie reinkommen und sagen, na, irgendwie, ich habe das und das gelesen, ne, dieses Gaming, also was ist das ein Groß, ne? Machen das ja viele Leute? Oder hier dieses, was ist das, Anime, japanische Comics oder sowas? Ne? Also meine Kinder, die finden das total toll, finden das auch andere Kinder toll, ja? Das sind so ein bisschen so die Fragestellungen, mit denen wir konfrontiert sind. Es kommt hin und wieder vor, dass wir dann auch mit einer TikTok-Agentur verwechselt werden, ne? Weil irgendwie alles, was jung ist, wird dann gerne in eine Schublade geschmissen.
Ja.
Wir ziehen aber ganz klar da die Grenze und sagen so, bei uns geht es gar nicht so um Kanäle, ne? Also wir sind keine Agentur, die auf bestimmte Kanäle irgendwie spezialisiert sind, ne? Sondern wir gucken uns wirklich eher so die kulturelle Kraft an, ne? Also das, was sich dahinter verbirgt. Und das ist relativ kanalagnostisch, ne? Das kann dann natürlich auch auf TikTok sein oder Twitch oder YouTube. Spannender ist aber eben, mit welchen Welten man eigentlich sich auseinandersetzt, ne?
Ist das Verständnis, was man dafür haben muss, ist das etwas, was man erlernen kann? Ich frage mich gerade so, ich stelle mir den typischen, ich kenne jetzt ein paar eurer Kunden, hast mir auch gezeigt, was so eure Kunden gerade auch bei Nerd sind. Und jetzt kenne ich manche dieser Kunden auch ein bisschen von innen oder von näher. Da denke ich, boah, die haben ja gar nicht die Chance gehabt, das mit eigenem Erfahrungswissen irgendwie selbst nachzuvollziehen oder aufzuladen. Wie kann man da Brücken bauen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss da, glaube ich, differenzieren. Ne? Es gibt, da kommen wir gleich sicherlich auch später dazu. Es wachsen ja auch Kunden nach. Kundinnen, ne? Also
eure Partner, eure Auftraggeber.
Genau. Ja. Also wir spezifizieren jetzt mal quasi jetzt die über die letzten halt Jahre. Ich bin der felsenfesten Überzeugung und deswegen glaube ich auch an den Markt, dass sich das dynamisch verändern wird und wir vor einem Tipping Point stehen, dass da auch Leute eben jetzt ranrücken in den Entscheider und Entscheiderinnenpositionen, die ein Stück weit vielleicht mehr damit anfangen können. Aber im Kern hast du recht. Es ist Kulturmarketing, ja, oder sich dem Kulturellen zuzuwenden, ist etwas, was du schwer auf Wikipedia nachlesen kannst. Da kannst du auch nicht in den McKinsey White Paper reinziehen, ne, und weißt halt, wie der Hase läuft, sondern es ist tatsächlich etwas damit zu tun, dass man ein Stück weit auch damit sozialisiert werden muss. Ne? Ja. Wenn Leute mich fragen, warum, ich sag jetzt mal jetzt ganz banal, unsere Stundensätze so hoch sind, für die Arbeit, die wir leisten, dann ist die Antwort darauf, naja, wir machen das halt seit 15, 20 Jahren. Ne? Das ist wirklich Teil unseres Lebens gewesen. Ich bin halt ein Nerd, seit ich denken kann. Hab nachmittags die Cartoons mir rangeguckt, ne, und ich spiele Videospiele, seit ich halt klein bin, ne? Und diese Sozialisierung ist etwas wirklich, was schwer von außen zu erlernen ist. Mhm. So wichtiger, oder Gott sei Dank, sonst hätte meine Firma keine Daseinsberechtigung, muss man an dieser Stelle eben auch Übersetzungsarbeit leisten. Und natürlich gibt es Zahlen, die man sich angucken kann, aber ich glaube, die wahre Magie, die eigentlich daraus entsteht, ist eben das, was sich hinter den Zahlen eigentlich verbirgt. Ne? Das sind ja oft, wie es in der Kultur eben so ist, ne, sind das ja unausgesprochene Regeln. Das sind sowas wie Rituale, die kein Mensch versteht und die meistens auch überhaupt nicht logisch sind, aber sie sind eben Teil davon. Ja? Und es ist gar nicht nur in der Nerdkultur so. Guckt dir Fußball an, ja, das ganze Thema Hooligans und Ultras und diese Jacken und die Bengalos oder Darts, was man auf einer Darts-WM, ne? Nichts davon ist ja logisch, ehrlicherweise. Ja, Pferderennen. Ja?
Rational nicht,
aber es bedeutet den Leuten halt sehr, sehr viel. Und genau diese, ich sage jetzt mal, Codes halt zu verstehen und zu lernen, das ist halt eben auch Teil, um in diesen Konstrukten halt erfolgreich zu sein.
Das gerade dieses Thema also verstehen, die Codes richtig interpretieren und auch anwenden zu können und dabei glaubwürdig zu bleiben, bringt nochmal kurz auf deine Person und auch deinen Werdegang. Du bist schon relativ, vielleicht machst du nochmal du bist ja nicht erst seit gestern in der Jungfernfamilie. Erzähl doch mal kurz, wie bist du sozialisiert worden, wie bist du in die Nerdkultur reingekommen und wie ist deine Rolle auch als Übersetzer bei Jungfernmatt? Das ist jetzt ein bisschen die Mikroebene.
Okay, also für die mich noch nicht kennen, ne, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, das ist auch für die Agenturwelt sehr ungewöhnlich. Ich bin schon seit über 10 Jahren bei Jungformat, also wirklich sehr, sehr lange. Ich versuche so einen kleinen Witz zu erzählen, sage, es ist wahrscheinlich ein ausgeprägtes Stockholm-Syndrom, an dem ich leide. Das ist, glaube ich, so eine Facette. Die andere Facette ist aber, das würde man so neudeutsch wahrscheinlich Intrapreneurship nennen, dass ich immer mal wieder die Möglichkeit hatte, bei Jungformat eben unterschiedliche Ventures auch gründen und mitmachen zu können, mit Jungformat nur eben als letztes. Wie kommt man denn dazu, irgendwie eine Firma wie Nerd zu gründen? ich wünschte, ich könnte dir jetzt eine Antwort geben, die in die Richtung, das war alles von langer Hand geplant, ich habe die Signale und Zeichen der Welt gesehen, ne, und habe nur auf den richtigen Moment gewartet. Die Antwort ist aber, die wahre Antwort ist aber eher, wie so oft wahrscheinlich, eine Verkettung von vielen glücklichen Umständen und Zufällen ehrlicherweise. Und bei mir war das so, dass ich mich irgendwann, als ich noch bei Jungformat Sports war, irgendwann das Thema E-Sports entdeckt habe. Mhm. Ja, und es ist jetzt relativ interessant. E-Sports zu dem damaligen Zeitpunkt, wir sind im Jahr 2016, waren, junge Menschen, die Computerspiele gespielt haben auf großen Bühnen dieser Welt, während andere junge Menschen in diese Stadien gegangen sind, denen zugeguckt haben und Millionen Menschen im Stream live zugeguckt haben. So, das war so ein bisschen Grundprämisse. Ne? Und ich dachte so, wow, das ist ja irgendwie interessant. Ne? Zum damaligen Zeitpunkt gab es relativ wenig kommerzielle Partnerschaften. Ne? Also was wie so Ad-Rotations, Werbung und Sponsoring war zu diesem Zeitpunkt eben noch rar gesät. Und ich dachte so, na, ist ja vielleicht eine Chance, da reinzugehen. Ne? Ich war sowieso schon im Sportmarketing-Kontext unterwegs, sowas wie Logo-Sponsoring, Trikots, das kannte man so ein bisschen. Ne? Aber warum eigentlich nicht diese neue Gattung mitprägen? Da ich natürlich irgendwo auch in meiner Sozialisierung irgendwo auch einen strategischen Background habe, ich bin so ein typischer BWL-Schnöselfuzzi von früher so, ne, habe ich gesagt, na, ist auch ganz gut, weil es eine Art Blue Ocean, wenig Wettbewerb, in den man rein kann und man kann eine Pionierarbeit leisten. Wir sind dann eben halt rein in den E-Sports-Markt und haben es tatsächlich relativ schnell geschafft, so Marken wie Mercedes-Benz, ne, Vodafone, Pringles, McDonald's eben für diesen E-Sports-Markt halt zu begeistern. Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht, war noch relativ erfolgreich und dann ist mir eine Sache aufgefallen. Der E-Sports-Markt macht vielleicht 1,6 Milliarden aus, in total. Ja? Mhm. Der Gaming-Markt an sich ist 166 Milliarden schwer. Mhm. 166
E-Sports
Milliarden.
Ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt.
Ja, und ich dachte so, meine Fresse, warum verbringst du so viel Zeit für so einen kleinen Ausschnitt des Marktes? Du musst da eigentlich, wenn wir von Mikro-Makro-Ebene sprechen, rauszoomen und dir das angucken. Und dann habe ich im Prinzip mir den Gaming-Markt anguckt und habe gesehen, okay, 166 Milliarden, das ist ja interessant. Und dann habe ich, wie Nerds das halt so machen, habe gesagt, okay, jetzt, das guckst du dir jetzt mal richtig an. Mhm. Und habe, jetzt werden ein paar Leute vielleicht lachen, vielleicht auch nicht, und habe eine Regressionsanalyse gemacht und wollte wissen, wie hängt eigentlich E-Sports mit Gaming zusammen? Ne? Und wenn ich sowieso schon in dieser Gaming-Welt unterwegs bin, wie hängt das alles mit, keine Ahnung, mit Superhelden, mit Fantasy, mit Drachen und Science-Fiction? Ne? Weil oft die Videospiele, die man spielt, haben ja was damit zu tun. Und dann kam eigentlich die Supererkenntnis raus. Und das ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal so, die geheime Coca-Cola-Rezeptur von Jungformat Nerd. All diese Kulturen, Gaming, Superhelden wie Marvel, Batman und Co., ja, Fantasy wie Game of Thrones, ne? Harry Potter, bis hin zu Dragon Ball, japanischen Comics. All diese Kulturen korrelieren miteinander.
Inwiefern?
Pass auf. 1961, ja? Die ersten Nerds wollten eine Convention machen. Die konnten sich aber eine ganze Halle nicht leisten. Deswegen sind die Dragon-Nerds, die Drachen-Nerds, zu den Science-Fiction-Nerds gegangen, ja, und haben gefragt, hey, wollt ihr die andere Hälfte haben? Seid ihr auch so komische Typen wie wir? Und die wiederum sollen noch die Comic-Fans fragen. Und die so, ja, warum nicht? Bis heute sind alle großen Nerd-Conventions dieser Welt, ja, miteinander verwoben. Das sind Hybrid-Kulturen. So. In der Biologie würde man von semipermeablen Membranen sprechen, also Durchlässigkeit, ja. Also wie sind die miteinander verwoben? Die sind nicht trennscharf zueinander, das sind keine. Und das ist eigentlich der große Gamechanger. Du fragst ja, wie Leute drauf gucken. Ja. Ne? Die Leute würden ja immer denken, das sind nebeneinander stehende kleine Nischen.
Die zueinander im besten Fall konkurrieren, aber nicht durchlässig sind.
Ja,
und gar nicht symbiotisch.
Genau. Und es ist eine große Kultur, eine große Masse. Ne? Und jetzt kommt die durchschnittlichen Korrelationseffekte liegen bis zu 60%. Ja? Das heißt, ich kann Gamer ansprechen, indem ich jetzt mal im Marketing und für deine Zuhörer ein Anime-Posting ausspiele und habe eine hohe Trefferquote. Ja? Ich kann Anime-Fans erreichen, indem ich Gaming ausspiele. So, ja? Und
weil es in beiden, also ich verstehe schon, dass die Welten nicht trennscharf sind, aber die Akzeptanz und die Relevanz sind in beiden Welten vermutlich überproportional hoch, als wenn ich jetzt konventionelle Kommunikation mache.
Genau, richtig, weil sie die gleiche Wurzeln haben und quasi historisch miteinander zusammengewachsen sind. So, ne? Wir sprechen jetzt von einem Markt, das halte ich fest, von 250 Milliarden. Ja?
Im Jahr 2022.
Genau. Im Vergleich Fußball 45 Milliarden. Und jeder will Real Madrid Sponsor werden. Jeder will irgendwie auf die Brust von Manchester United. Ja,
Ja, weil das jeder aus seiner eigenen Historie, aus seinem Erfahrungswissen irgendwie nachvollziehen kann.
Genau. Mhm. Und wir haben witzigerweise für die, die jetzt zuhören, gibt ein ähnliches Phänomen. Mhm. Das kennen aber auch nur die Deutschen. Also vielleicht gibt es auch in anderen Ländern, ja, ehrlicherweise. Ja. Aber historisch Hockey- und Tennisplätze,
ja,
waren immer nebeneinander.
Ja.
Das sind immer die gleichen Clubs.
Ja.
Und deswegen haben die gleichen Chinos an, die gleichen Segelschuhe, ja? Ja. Und die gleichen Töchter daten die gleichen Jungs und die gleichen Jungs, die gleichen Jungs, die gleichen Töchter, die gleichen Töchter. Wir sind ja heutzutage im Jahr 2022.
Schon, ja? Klar, ja. Ja.
Aber das ist, was Kultur halt ausmacht.
Ja.
Ja? Und du kannst halt mit einem, weiß nicht, ob man es Ralph Lauren oder Ralph Lauren nennt, ja?
Ja.
Kannst du aber eben relativ einfach wissen, dass du bei beiden Zielgruppen,
ja, ja,
verfängst.
Ich finde das super interessant. Ich verstehe die Relevanz der Größe des Marktes. Also ich habe auch lange gebraucht, um die Gaming-Größe durchzuholen. Ich weiß noch, wie ich in den 10er Jahren immer noch, ne, damals war das Gaming, hat die erzählt vom Krieg, ne? Aber waren die Gaming-Vorläufer so Boxverkäufe, ne? Also wie Discs oder Pakete. Danach wurden dann irgendwann Subscriptions und danach wurden es dann irgendwie virtuelle Güter, bis wir verstanden haben. Das sind ja irre hohe Kundenwerte, also oder anders ausgedrückt, super viel Engagement, was darüber geht. Ich verstehe auch die Brücke, warum gerade, also jetzt so wie du es erklärt hast, warum gerade E-Sports auf der Sponsoring-Welt ein guter Einstieg in diese Kultur war, weil es dafür eine Parallelwelt gibt, die zumindest eine kleine Brücke ist. Also die spielen auch Fußball. Ne? Zwar eine digital, das andere auf dem Platz, aber das ist wenigstens eine ähnliche oder die gleiche Disziplin, nur anders abgebildet.
Genau, und du hast im Prinzip, fängst du an mit ganz normalen, ich sag mal, Marketinginstrumenten, ne? Diesen Markt halt dir anzugucken. Mhm. Das ist dann sowas ganz Banales wie Reichweite. Ne? Mhm. Wie viele Leute gucken das? Ne? Ja. Sichtbarkeit, wie oft sieht man das Logo? Ne? Storytelling, ne? Welche Form von Content? Deswegen war es E-Sports jetzt aus heutiger Perspektive ein super Einstieg. Ja? Mhm. Und so auch war auch ehrlicherweise auch der schwerste Einstieg intellektuell. Du musst versuchen, mal eine Marke wie Vodafone zu sagen, dass sie jetzt Counter-Strike machen soll. Ne? Mhm. In Deutschland. Mhm. Haben wir hinbekommen. Ja? Mhm. Aber wenn du einmal das durchgespielt hast, bist du mit allen Wassern gewaschen.
Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Das ist ja super spannend. Die jetzt mal kurz wieder in diese Zwischenebene, wie eigentlich Werbungtreibende mit diesem Thema umgehen. Die Brücke in diese Parallelwelten, so wie du sie beschrieben hast, aus zum Beispiel auf dem E-Sport, die verstehe ich, wenn man sie so geht, wie du sie beschreibst. Was kannst du denen an die Hand geben, um diese vielleicht Berührungsängste, das ist jetzt eine Hypothese, ob es da überhaupt Berührungsängste überhaupt noch gibt, aber was sind so die typischen Brücken, über die dann noch gegangen werden kann? Oder hast du vielleicht auch Kampagnenbeispiele, wie traditionelle Marken sich in dieser Nerd- und Geek-Kultur irgendwie zurechtfinden?
Es gibt natürlich eine große Bandbreite an Instrumenten und Strategien, die für unterschiedliche Marken relevant sein können. Ich fange jetzt mal so ganz banal an, ehrlicherweise.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. Ja.
Ich sage jetzt mal ein Beispiel, was, glaube ich, so jeder versteht sofort, ist die Marke Haribo. Mhm. Ja, Haribo war immer schon Teil irgendwie der deutschen Gesellschaft, ne? Für den einen oder anderen auch irgendwie ein Stück weit Popkultur. Ne? Also ich hörte, dass dieser Thomas Gottschalk früher irgendwie für andere Generationen irgendwie auch so eine Art Superstar gewesen ist. Ne? Und der war ja ganz lange Testimonial von Haribo. So, ne? Was letztes Jahr dann passierte, ist, dass dann der Kunde auf uns zukam und sagte, wir würden jetzt gerne auch irgendwie auch uns wieder verjüngern, ne, und quasi überlegen, was wir neu machen können. Wir haben uns immer mal wieder auch Lizenzpartnerschaften angeguckt, quasi Kollaborationspartnern und würden jetzt gerne eine erneuern. So, ja. Und da fragte ich, ja, was ist denn die letzte, die ihr gemacht habt? Ja, die Schlümpfe. Und ich so, So, das ist halt die Welt. So.
Aber das passt zu Thomas Gottschalk.
Ja, so. Ne? Ja. Da dachte ich so, okay, also Thomas Gottschalk, Bulli Herbig und die Schlümpfe so. Ne? Mhm. Also das ist dann so, ich sag mal, so ein Anfangskontext, in dem man
unterwegs
ist.
Zwischen Bulli Herbig und Thomas Gottschalk liegen aber auch nochmal eine Dekade. Ne?
Ja,
oder zwei.
Ich sag ja, es gibt ja 97% der Marken, die zu uns kommen, haben eine bestimmte Fragestellung. So. Und dann ist natürlich die Frage, was könnte denn ein Partner sein? Dann habe ich gefragt, wie viel Zeit haben wir?
Mhm.
Ne? Wen wollt ihr damit erreichen? Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir sind eine demokratische Marke, wir wollen, dass alle uns konsumieren. Es gibt sicherlich Partnerschaften, die sind zum Beispiel eher für jüngere Leute, ne? Partnerschaften, die sind zum Beispiel für ältere Leute. Man denkt so, okay, ein guter Fit wären eigentlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist Harry Potter und das andere ist Super Mario.
Mhm.
Ja? Für Harry Potter müssten wir aber 1,5-2 Jahre quasi Verhandlungszeit einplanen.
Mhm.
Und für Mario geht es vielleicht ein bisschen schneller. Und dann haben wir eine Super Mario Haribo Limited Edition gemacht. Mhm. Ne? Und mit Limited Edition meine ich schon, also auch natürlich siebenfach, also schon auch echt viel produziert. Mhm. Ja. Und haben die dann letzten Jahr im Sommer in Handel gebracht. Und das Ding war ratzefatze ausverkauft. Mhm. Ja, Online-Shop, D2C-Boom, alle wollten es halt haben. Mhm. Und das ist zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein relativ einfacher Einstieg in den Markt. Ne? Mhm. Am Ende des Tages ist es nichts anderes, ist auch Super Mario, der kleine Italiener mit dem Schnurrbart, ja auch nichts anderes als ein Testimonial, was einen Wiedererkennungswert hat.
Klar, einer aus einer anderen Welt. Ich muss jetzt gestehen, Harry Potter bin ich relativ gut im Bild. Super Mario ist an mir und an meinen Kindern vorbeigeflogen. Wie relevant ist Super Mario heute noch?
Super Mario ist tatsächlich, wenn du den europäischen Markt anguckst, eine der fünf relevantesten Franchise-IPs.
Okay.
Hat ganz banale Gründe. Ne? Also jetzt für Leute, die jetzt vielleicht überlegen, sowas könnte für mich relevant sein. Mhm. Eine Franchise, eine IP ist vor allem dann stark, wenn sie mehrere Dekaden auch schon sich wieder neu erfunden hat. Deswegen ist Harry Potter und Super Mario sind zwei wunderbare Beispiele. Mhm. Das sind Dekaden, wo sowohl die Eltern was damit anfangen können, ne, als auch die Kinder. Ne? Mhm. Das ist cross-generational. Man kann das zusammen gucken. Mhm. Ja? Und es gibt verschiedene Iterationen mit Harry Potter, die ersten Bücher, ne, die ersten Filme. Dann wird es ja irgendwann ein bisschen düsterer und sowas. Mhm. Ja? Das heißt, es sind die Filme.
Nicht die Welt der IP.
Genau. Die Filme, aber auch die Videospiele, ehrlicherweise. Ja, okay. Und das sind eigentlich immer interessant. Das sind eigentlich immer interessante IPs oder Lizenzen, wenn sie es geschafft haben, über ein, zwei Dekaden, dann ein gemeinsames Social Happening zu generieren. Es ist halt etwas Emotionales, wenn du es mit deinen Cousins, deinen Cousinen, deinen Geschwistern oder mit deinen Eltern zusammen guckst. Mhm. Ja? Mhm. Bei Super Mario es fing eben mit dem Game Boy, Super Nintendo, Nintendo 64. Es gab viele Iterationen von dem Spiel und dementsprechend hat es einfach viele Generationen. Deswegen die große Bandbreite der Menschen wird damit erreicht. Mhm. Ne? Mhm. Genau, ansonsten, was sind natürlich sonst noch starke IPs, ne? Klar, Star Wars.
IP steht für Intellectual Property. Genau, das sind diejenigen, die Urheberrechte einer Marke oder einer Schöpfung haben.
Genau, die Marken. Mhm. Und dann daraus abgeleitet Lizenzen, Partnerschaften, Kooperationspartner. Mhm. Star Wars ist natürlich relativ groß, ja. Die Disney-Prinzessin natürlich. Mhm. Also,
okay. Ja, und aber alle diese IPs haben, die du jetzt genannt hast, haben genau das gesagt, nicht nur mehrere Dekaden schon reiteriert, sondern auch über unterschiedlich, also vom Buch über den Film in das Game, wie geht's dann weiter? Wie geht's nach dem Game weiter?
Es gibt dann, also natürlich Spielzeug, Merchandise. Also alle, die Kita-Kinder haben, wissen von zwei Phänomenen Bescheid. Ja, das eine sind natürlich dann irgendwie Elsa von Frozen und Disney und das andere ist Peppa Pig. Ja, das sind halt einfach Sachen, das sind dann Touchpoints, wenn du so möchtest, die dich halt früh prägen und die da sind. Und in der Regel zeichnet sich eben ein starkes Franchise wie dann eben Super Mario oder Harry Potter dadurch aus, dass es eben relativ diversifiziert aufgestellt ist, und immer wieder eben auch Leute damit in Berührung kommen. Ja? Eine der allerstärksten IPs, das ist dann ein anderes Beispiel zum Beispiel, wo wir mitgearbeitet haben, ist die Pokémon. Company. Pokémon Company ist sogar wahrscheinlich Number One weltweit. Ja. Das erste Franchise, was quasi einen All-Time-Wert von über 100 Milliarden generiert hat. 100 Milliarden, ja. Und was ist die geheime Rezeptur von Pokémon? Naja, man kennt es als Videospiel, noch damals auf dem Gameboy. Mhm. Man kennt es aber auch als Trading Cards, die Schulbuch. Man kennt es von Pokémon Go. Und die Millennials unter uns werden wissen, dass es eine der ersten wirklich super erfolgreichen Anime-Serien damals im deutschen Privatfernsehen gewesen ist. Ne?
Ach, guck, ja.
Und diese Mixtur aus unterschiedlichen, ich sag's mal, Projektionsflächen, macht diese IP wahnsinnig stark. Und deswegen haben wir jetzt vor kurzem beispielsweise, um da auch mal wieder ein ganz plakatives Beispiel reinzumachen, haben wir ein Mini-Pikachu-Auto released.
Also Mini von der BMW-Marke Mini.
Genau, richtig.
So, wie sah das aus? Und dann kommen wir gleich auf ich würde gerne nochmal, damit die Zeit uns nicht wegläuft, über dieses Thema sprechen, wie man vom Kanalmarketing wegkommt zum Kulturmarketing, weil diese Beispiele, die du gerade genannt hast, haben mir nochmal deutlich gemacht, dass das über den Aufhänger der IP, dass die IP findet ja überall statt und ist vermutlich in einer Kultur verankert, während du mir schon im Vorgespräch gesagt hast, also eine der wichtigen Sachen ist, dass man vom Kanal, von dieser Kanalmarketing-Denke wegkommt, was ja in ganz vielen Ebenen sicherlich relevant ist. Aber vielleicht machen wir das Mini-Beispiel gerade noch und dann können wir über diesen Paradigmenwechsel vom Kanalmarketing weg hin zum Kulturmarketing nochmal zu sprechen kommen.
Sehr gerne. Also analog zum Haribo Super Mario Beispiel haben wir gedacht, das kann man natürlich auch mit Süßigkeiten, kann man auch vielleicht mit Autos machen. Ne? Haben wir bei Mini natürlich jetzt auch Elektrofahrzeuge gemacht, haben wir überlegt, okay, was wäre ein guter Fit eigentlich in dem Bereich? Und jeder, der Pokémon kennt, weiß Pikachu, ne? Ist Strom, Elektrizität, das ist natürlich eine super Sache, eine starke IP und wir haben im Kern eigentlich ein Concept-Car-Auto, ja, in einem überdimensionalen Action-Figur-Verpackung, als Mini-Pikachu-Version rausgemacht, so. Und das auf der Gamescom gelauncht. Und um da die Brücke zu schlagen, der alleinige Reveal dieses Autos und die Bekanntmachung, dass Mini jetzt was mit der Pokémon Company macht, hat 850 Millionen Impressions generiert nach nur 4 Tagen. So,
krass.
Ja. So, und da haben wirklich die größten Outlets dieser Welt halt darüber berichtet. Ja. Was ist daran interessant? Für diese Reichweite, diesen Stil und diese Art und Weise, ne, habe ich keinen Ad-Manager gebraucht. Mhm. Ich musste keine Daten mehr reinziehen oder keine Informationen ausspielen. Ne? Mhm. Sondern ich wusste einfach, ne, bei wem es halt irgendwie verfängt und wie es halt funktionieren kann. Und das ist so ein bisschen, wo ich glaube, wohin die Reise auch gehen wird, ne, ist, dass ich glaube, dass viele Leute aufgrund der reinen Verfügbarkeit zu targeten, Daten sich anzugucken, Facebook Adventure, Instagram Adventure und pipapo, dass sie irgendwann einfach selber vergessen haben zu fühlen und zu denken. Mhm. Ja? Das Spannende an Kulturmarketing ist natürlich, wenn auch Kanäle da eine Rolle spielen, ist aber, da du Teil der Kultur bist, weißt du, was funktioniert. Mhm. Das hört sich jetzt wahrscheinlich für sehr, sehr viele der ZuhörerInnen hier eigentlich fast, ich sag jetzt mal, ja, blasphemisch an. Ja? Aber wenn man Kulturmarketing macht, hat man einen großen Vorteil. Und das ist, man hat eine absolute Algorithmen, Freiheit. So, ja.
Ich habe gerade anders überlegt, ich habe gesagt, eigentlich ist das Beste, was dem Algorithmus passieren kann, weil es ja super relevant, auf der Engagement-Relevanz-Seite ja, dir für verhältnismäßig wenig Mediageld, also das Verhältnis Mediageld zu Relevanz ist ja da besonders hoch zugunsten der Relevanz.
Achso, du meinst aber den guten Algorithmus. Ich meine den Algorithmus, der sich an die Droge Paid Media herangesetzt hat. Ja,
ne? Ja, na gut. Der steckt ja auch ein bisschen in Paid Media drin, der gute Algorithmus.
Hinten raus.
Oh, das wäre jetzt eine Diskussion, die die Diskussion verschieben wir kurz. Okay, ne? Aber ich würde sagen, aber ich habe gerade überlegt, so, aber ich wollte dich unterbrechen, aber später werde ich dich fragen, wie man das macht, dass man das quantitativ weiterhin bewerten kann, ohne dass man sich halt in Schönheit irgendwie verliert, weil die Gefahr ist sicherlich ja immer bei allen Sachen, die man mit Leidenschaft macht, irgendwie nicht null. Aber ich habe dich gerade an dem Punkt unterbrochen, oder wir sind gerade stehen geblieben bei diesem Thema, dass die in einer algorithmisch gesteuerten Welt diese Art der Konzentration an einen Vorteil darstellen.
Definitiv. Also ich glaube, dass was mein Traum immer gewesen ist, und ich mache das jetzt auf der Datenebene seit 2013. Wir sind Jungformat ein bisschen später in das Facebook- und Instagram-Game eingestiegen als andere Agenturen. Mhm. Ja.
Musstet ihr ja gar nicht. Ihr hattet ja den 30-Sekünder. Ja. Aber das ist gemein.
Aber es ist okay, ne? Also ich meine, muss man mit... Es ist, wie es ist. So. Nichtsdestotrotz, ich habe tatsächlich 2013 einer der ersten Facebook-Teams oder sogar das allererste Facebook-Team mit bei Jungformat aufgebaut und habe damals noch von der organischen Reichweite profitiert. So. Mhm. Und über die Jahre hinweg habe ich mir verschiedene Kanäle anguckt und gesehen, wie es halt passiert ist. Ne? Und irgendwann kam ich an den Punkt, das glaube ich war schon so 2016, 2017, war ich so eigentlich, ne? Und dann hatten alle unsere Präsentationen, ja, ein Bild von der französischen Revolution. Ich meinte so, wir brauchen alle Algorithmus-Autonomie. Mhm. Ne? Das ist natürlich naiv zu dem Zeitpunkt gewesen, das ist mir jetzt im Nachhinein auch klar. aber im Grunde dachte ich so, okay, wie schaffst du es, etwas zu implementieren, was eben auch Impact generiert, ja, ohne dich halt eben anhand dieser ganzen Parameter, ne, und Interest und Clusterung, pipapo, dann siehst du immer eine gesamte Menge. Und für mich ist die Antwort ganz klar eben zu sagen so, hey, pass auf, wenn ich gewisse Dinge einfach weiß über die Zielgruppe, weil ich Teil dieser Kultur halt bin, sozialisiert, und die dann ausspielen kann, dann ist das etwas, wo ich glaube, dass was für Marken relevant ist, ist etwas, worauf man viel eher setzen sollte. Mhm. Ne? Weil Kultur ist etwas, was jetzt von einem auf den anderen Tag nicht einfach verändert werden kann. Mhm. Also wenn LinkedIn morgen entscheidet, wir finden Videos doch gut, dann passiert das etc. Aber Kultur ist, wie ich eben sagte, schon organisch gewachsen. Und deswegen bin ich der Meinung immer, dass Kulturmarketing als Konstrukt extrem stark ist. Mhm. Und warum ist das für Marken wichtig? Mhm. Wenn du mal alle Marken zurückgehst in deinem Kopf, die ikonisch, zeitgemäß, relevant waren, dann waren sie immer nah am Zeitgeist. Früher war das eben Musik.
Das stimmt.
Ne? Dann war es Sport und Fußball. Mhm. Ja? Mhm. Und in Zukunft wird es halt Gaming sein.
Mhm. Stimmt, wir haben hier, also einer von uns trinkt hier eine Red Bull. Ich bin das. Hier so eine, aus aktuellem Anlass habe ich heute mal eine Red Bull getrunken. Die waren auch immer stark am Zeitgeist. Ne?
Genau.
Ich sag schon, die waren, aber die sind immer noch relativ gut am Zeitgeist.
So, und jetzt, wenn man an dem Punkt ist, Red Bull ein gutes Beispiel, aber jetzt mal an dem Punkt, wo man sagt, okay, es geht ein bisschen mehr um Kultur als um Kanal, ne? Was muss man beachten? Dann kann ich jetzt ein Beispiel nennen, so woran ich immer merke, ob du Denke A oder Denke B bist. Ne? Es gibt Leute, die bemessen tatsächlich Gamer ne? Und deren ich sag jetzt mal, Demografie, ne, oder den Profiling, ja, oder Persona, ne, anhand der Stunden, die man pro Woche spielt. So machen das Mediaagenturen.
Ja, so wie wir früher Fernsehen gemessen
genau,
haben.
Genau. Ja. Ne, also, pass auf, ne, ist dann so, also, der spielt 6 Stunden die Woche, der ist Gamer. Der spielt nur 3 Stunden die Woche, der ist Casual Gamer. Ja, und der spielt 15 Stunden, der ist Hardcore Gamer, ne. 74% aller Mediaagenturen gehen so rein. So. Dann denke ich mir so, was für ein Bullshit. Ja, ich spiele 0 Stunden die Woche aktuell Videospiele. Warum? Weil ich 2 kleine Töchter habe und ich mich kümmern, wir haben gerade ein Haus gebaut. Ja, so, ne? Heißt das aber, dass ich, also nach diesem Kriterium würde ich aus dem Raster rausfallen. Ja. Komplett, ja? Ich habe trotzdem Gaming-Spiele gekauft in den letzten 12 Monaten für 80 Euro, 90 Euro, Final Fantasy Remake zum Beispiel. Und habe das 4 Stunden gespielt. Auf 12 Monate, 4 Stunden, aber trotzdem die 80 Euro bespielt, weil mich diese IP, diese Marke, diese Intellectual Property, diese Welt so fasziniert hat und mich wieder in meine Nostalgie-Jugend verbracht hat. So, ja?
Kommt bald, die Zeit kommt bald wieder, macht dir keine Sorgen.
Ich hoffe, ja. So. Und das ist jetzt spannend, ja. Was doch viel entscheidender ist, als wie viele Stunden jemand spielt, ist, wie seine Emotion gegenüber der Welt ist.
Das ist ein schönes Beispiel für eine doofe Metrik aus der alten Welt, die rein quantitativ nichts aussagend ist, versus eine Engagement-Metrik. Vor allen Dingen, also was dahinter steht, deine Kaufkraft, dein Involvement wird ja nicht mit abgebildet.
Um mal ein Beispiel aus der alten Welt zu zitieren, in der Universität hatte keiner von uns einen Fernseher. Keiner so. Mhm. Ne? Aber trotzdem haben wir uns bei der Person, die vielleicht den größten Laptop hatte, am Wochenende, sonntags, zum Tatort-Treffen halt, irgendwie zusammengekommen. So. Und das war für uns ja trotzdem emotional. Wir haben es mit vielen Sachen verbunden.
Ja,
und das ist etwas, wo ich sage, hey, Kanalmarketing geht rein nach Metriken. Ja? Kulturmarketing geht nach Sozialisierung, nach Habits, Gewohnheiten. Ja? Und ich kann wirklich mit dem richtigen Wort, ja, wenn ich zum Beispiel wenn ich weiß, ich spreche zu Nerds, ne, und ich sage over 9000.
Was immer das, also.
Genau, ne, so. Dann ist das für mich der viel stärkere, bessere Filter als jedes Digital-Tool, was ich haben kann, wenn die Leute darauf reagieren, weiß ich, okay, ich weiß sofort, was eure Kindheit gewesen ist, was ihr gemacht habt und was ihr gut findet. Eine Verbalisierung aus der Serie Dragon Ball.
Okay.
Ja, so. Und das ist das Spannende eben. Mhm. Ja, du kannst tatsächlich über eben Codes, Sprichwörter, ist in der klassischen Musik oder in der zeitgenössischen Kunst, ist das ja nicht anders. Ne? Da droppt jemand ein Wort und die es am Tisch hören, verstehen, emotionalisieren sofort. Und das ist eigentlich, wo ich hin will.
Was sind so Ratschläge, die du geben kannst, die man auf, wenn man sich verjüngen möchte, die man auf keinen Fall, also Dinge, die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Weil ich stelle mir gerade, ich fand das super spannend. Ich glaube, ich habe vieles von dem verstanden, was du gesagt hast. Ich glaube, alles verstanden. Ich glaube, die größte Gefahr dabei ist, aber das müsstest du mir eigentlich sagen, nicht authentisch zu sein. Sich anbiedern zu wollen. Also ich habe so so dieses Fremdschamgefühl des schlecht alternden Marketiers im Kopf, der sich der jungen Generation anbiedern möchte.
Ja.
Ist das überhaupt die größte Gefahr?
Nee.
Erstmal vorweg, was ist denn die größte Gefahr bei der Übung?
Ich glaube grundsätzlich, es gibt eigentlich zwei Faktoren, die liegen nah beieinander. Ne? Ich glaube, die erste Gefahr ist, das weiter zu ignorieren. Ne? Also einfach so,
Unterlassung.
Sagen, genau, Unterlassung. Ich glaube, das ist wirklich mit Abstand die allergrößte Gefahr. Zu sagen so, okay, Gaming ist vielleicht 4-mal so groß, finde ich Fußball, aber ich ignoriere das einfach weiter. Ne?
Also
das, ja, also das finde ich das schon der größte Fehler. Und aus meiner Sicht, und ich meine, wir sprechen ja wirklich von einem Markt, der 4 bis 5 Mal so groß ist wie Fußball, sich gar nicht damit auseinanderzusetzen, ne, ist fatal. Das ist eigentlich eine Bankrotterklärung eigentlich für die Jugend. So, ne? Daraus abgeleitet, aus meiner Sicht, in diesen Markt zu gehen, kann keine falsche Strategie sein. Kann es nicht. Ja? Der größte Fehler, was es gibt, ist aber, es gibt falsches Erwartungsmanagement.
Okay.
Falsches Erwartungsmanagement ist der größte Fehler, den man machen kann, indem man zu schnell zu viel will oder zu langsam zu wenig will. Ja? Für mich ist es noch nicht mal ein Problem, dass man anbieternd reingeht. Das machst du ja beim Influencer-Marketing, kannst du es genauso falsch machen. Oder mit YouTubern. Ne? So, also wenn du schlecht bist, bist du schlecht. Wenn du keinen Swag hast, hast du keinen Swag. Ja? So. Für mich ist das Problem eher so, wenn du anbietend reingegangen bist und daraus nicht lernst und deswegen das nicht verbesserst, ne? Im Gegensatz, was alle Leute immer propagieren, die Leute nehmen sowas nicht übel für immer. Ne? Jeder kann Fehler machen und sich verbessern und optimieren. Aber du musst halt reingehen und sagen so, hey, pass auf, ich probiere Sachen aus, ne? Ich probiere es mal anbietend. Okay, alle haben mir gesagt, das geht nicht, ne? Und alle hatten recht, ne? Dann mache ich es halt anders. Ja? Aber nichts zu machen ist für mich der allergrößte Fehler und falsches Erwartungsmanagement auch. Die Leute gehen meistens rein und denken, hey, das ist das Thema und denken, dass sie, weiß ich nicht, nach der ersten Kampagne, nach der ersten Arbeit oder sowas von Liebe überschüttet werden und sowas. Ne? Die Wahrheit ist, es kann passieren. Ne? Im Fall von Haribo und Pokémon ist es auch passiert. Aber die Wahrheit liegt, alles im Leben im Bereich Marketing geht über Konstanz und Kontinuität. Das ist der Schlüssel, sogar etwas, was mittelmäßig gut ist, ne, ist besser, wenn du es lange machst, ne, als wenn du einmal was richtig Geiles machst und danach dich wieder hinlegst. Deswegen Erwartungsmanagement ist für mich der zweite größte Fehler. Und der erste ist nach wie vor, wenn du es einfach ignorierst, das ist halt. Das ist wie wenn du 1990 gesagt hättest, so dieses, so, da alle Leute finden Bands gut und Musik und Konzerte, aber wir als Marke, das ist für uns nicht relevant. So.
Auch wiederum auf der Medienseite war das ja ewig lang zwischen den, bei dem Medienshift von analogen Medien in digitale Medien. Da haben wir die Mediapläne aus der alten Welt versucht, in die neue Welt zu übertragen. Also wir nicht, also die anderen. Und ich verstehe schon, dass dann weder mit den gleichen Metriken noch mit der gleichen Erwartungshaltung irgendwie ausgegangen.
Also ich glaube, das Thema irgendwie, also wir arbeiten mit relativ 4, ich sag jetzt mal auf der Topline ganz einfachen KPIs, ne? Das sind die 4 R's, ne? Reputation, ja, Reach, Revenue, natürlich sind ja nicht zum Spaß hier, ja. Aber was eben auch wichtig ist, Relationships. Ne? Ich glaube, du hattest mich ja am Anfang schon geoutet als jemand, der auch regelmäßig bei dir reinhört. Ne? Aber ich finde, das Thema Relationships, ne, ist etwas, was halt einfach so viele Marken einfach so vernachlässigen. Ne? Und ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, früher gab es die sogenannte Customer Centricity, die ist auch nach wie vor wichtig. Ja, aber ich glaube, wenn du heute halt blind bist und halt gar keine Ahnung von nichts hast, ne, dann mach wenigstens Community Centricity. Ne? Dann such dir eine Community, ob das jetzt TikToker sind, ja, oder YouTuber oder Gamer oder sowas, ne? Und bau deine Markenrelevanz darum halt auf. Weil die Leute sind emotional investiert, ne? Die sind Wiederkehrer. Das ist ja die Idee einer Community, unterstützen sich, ne? Und dann gibt es ganz einfache Schlüssel, mit der Community zu interagieren. Und ich glaube, Marken brauchen, wenn sie selber es nicht aufbauen können, müssen aber verstärkt mit Communities zusammenarbeiten.
Ja. Ich finde das natürlich total eingängig und schlüssig. Vermutlich ist dieser kulturelle Aspekt die qualitative Komponente von Relationship. Sozusagen, weil das Relationship ist ja nicht einfach nur irgendwie eine Kampagnenmetrik, sondern der Content fehlt ja da. Also in dieser Betrachtung fehlt halt immer die Dimension des Contents und der muss halt relevant und möglichst, ne, zielgerecht sein.
Genau, und das ist auch zum Beispiel, was ich auch mal sage, das Wort Relevanz. Das regt mich ja im Media-Deutschland ja immer so auf. Ne? Sagt ja jeder Mediaplaner, ja, also wir können ihn Reichweite machen und Impression, muss relevant sein. Ne? Was heißt denn relevant?
Genau.
Ne? So. Und keiner nimmt sich wirklich die Mühe, um mal zu überlegen, was relevant sein kann. Ja? Und Relevanz ist eigentlich relativ einfach. Was ist relevant zwischen dir und mir? Ne? Super banal. Wenn wir Gemeinsamkeiten haben. Wenn uns die gleichen Dinge bewegen, ne, und wir über die gleichen Dinge. Das ist relevant. Ja. So, wir finden Connections, ja. Und ich glaube, dieses Thema, wenn man fragt, was müssen Marken heute eigentlich beweisen? Ne? Die müssen sagen, dass sie verstehen, was die Leute bewegt. Im Idealfall teilen sie das und dann entsteht was ganz, 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 ganz Sinnvolles. aber auch gleichzeitig trivial ist, ne? Mhm. Am Ende des Tages geht es darum, Identifikation zu schaffen.
Mhm. Wie kann ich das messbar machen? Ich frage, also ich folge dir. Also Relevanz ist erstmal nur ein Dachbegriff. Ich habe gerade überlegt, was ist die beste KPI, um Relevanz aufzuschlüsseln, zu dekonstruieren? Was würdest du sagen? Was könnten KPI, also weil es ist ja leicht zu sagen, das ist eigentlich eine Vanity-Metrik, aus der, die auch in der alten Media-Welt immer eingesetzt wird, aus unterschiedlichen Historien heraus. Aber wie können wir diesen Faktor transparent machen durch eine Kennzahl zum Beispiel?
Ja, ich glaube, diese vier Kennzahlen, ne, also irgendwo zwischen Reach, mhm. Reputation, mhm. Revenue und mhm. Relationship, ne, mhm. da findet sich sicherlich eine gute Antwort. Ne? Mhm. Also ich sage jetzt einfach so, wenn sich das im Umsatz niederschlägt, mhm. ne, dann mhm. ist das für mich schon relativ mhm. relevant. Ne? Wenn du bei Relationship faktisch einfach Leute hast, die immer wieder mit dir interagieren, mhm. ne? Stichwort Customer Lifetime oder mhm. sowas, ne? Mhm. Dann ist das relevant. Mhm. So, ne? Wenn du im Reach siehst, dass du überproportional mehr erreichst, ne? Mhm. Mit, ich sage jetzt mal, ähnlichen Ausgaben, ne? Mhm. Muss auch noch nicht mal die ähnlichen Ausgaben, kann auch mehr sein, ne? Aber wenn du viel reichst, dann ist auch okay. So. Ja. Und Reputation ist tatsächlich etwas, was am schwersten zu messen ist.
Ja.
Aber ich sage jetzt mal, woran du grundsätzlich Reputation aberkennen kannst, ist, wenn das hört sich vielleicht zu trivial an, ne? Vielleicht darf es gar nicht so trivial sein, aber wenn die richtigen Leute, ne, mhm. die richtigen Lobs aussprechen, so. Mhm. Das ist eben, was auch dazu gehört. Und irgendwo dazwischen, darauf sollte man hinziehen. Die meisten Firmen haben ja gar keine KPI.
Ja, stimmt. Das ist, die kommen gar nicht so, ich hätte gesagt, so eine Engagement-Kennzahl, ne? Das ist etwas, du kannst doch nicht sagen, ob das gutes, also positives oder negatives Engagement ist, aber das ist vermutlich noch die Kennzahl, die am häufigsten noch irgendwie mitgeträgt werden
könnte. Du, ich werde ja ganz selten, ich werde ganz oft eigentlich drauf gebrieft mit dem Team, hey, wir wollen uns verjüngern, wollen die jungen Menschen erreichen, mhm. ne? Und dann frage ich so, okay, auf welcher dieser vier Dimensionen? Mhm. Wir haben nur irgendwie die 3,5% Engagement Rate, die wir von Instagram kennen. Dann bin ich mir so, okay, aber wir müssen ja auf irgendwas hinarbeiten, ne? Und wir wollen ja auf irgendwas uns verbessern und verstehen. Und ich glaube, dass es oft damit anfängt, dass das Thema Erwartungshaltung, mhm. dass von vornherein gar nicht genau klar ist, wohin die Reise gehen soll. Mhm. Ne? Also auch im Sinne der Marke.
Mhm. Die finde ich super spannend. Also auch gerade, dass zum Beispiel die Ziele, das ist auch in meiner Welt häufig so, dass die Ziele, worauf hingearbeitet werden, noch gar nicht so richtig transparent oder sind oder feststehen.
Nee, ist ja, macht dich ja auch als Entscheider oder Entscheiderin ja auch angreifbar. Ne? Ja. Dann kannst du dich auf einmal Ziele verfehlen. Ne? Also wenn du sagst, so, wir wollen einfach relevant sein, wir wollen Reichweite, ne? Aber für was? Also diese Meaningfulness ist halt, die geht dann oft verloren. Aber ich glaube, zusammenfassend ist es schon gut. Also es kann keine falsche Strategie sein, in diese Nerd-Kultur zu gehen. So, das wird nicht weggehen. Es wird auch im Gegensatz noch viel, viel mehr mit dem ganzen Streaming-Devices, die es eben gibt, ne, und Cloud-Gaming. Es wird noch mehr, als es jetzt schon ist.
Ja.
Falsch kann man nur Erwartungshaltungen machen.
Mhm. Ja. Super guter Punkt. Wir kommen so langsam zum Ende. Ich bin gerade hin und her gerissen. Meine traditionelle Abschlussfrage wäre jetzt, lieber Thorn, was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt? Dein größtes, wichtigstes, noch nicht begonnenes Projekt. Eine Frage, die sich mir aber, also ein bisschen auch so eine persönliche Frage, die sich mich jetzt im Gespräch entwickelt hat. Ich verstehe, ich finde das super cool, was ihr macht. Ich frage mich so ein bisschen, du bist jetzt Mitte, Ende 30, glaube ich?
36, ja.
Also das ist gut, Mitte 30.
Mitte 30.
Wie machst du das, um deine eigene Transformation, also du setzt jetzt auf diese Karte zurecht, super glaubwürdig, Jugendkultur, Nerdkultur etc. Und du wirst dir sicherlich viele Sachen bewahren können, aber sag mal, hey, sind wir mal ehrlich, das Agenturgeschäft lebt auch ein bisschen von der Wahrnehmung und von der authentischen Verkaufe. Was macht Thorn in 20 Jahren? Klar, du wirst dir sagen, das weißt du nicht, aber wie gehst du deine eigene Transformation an?
Das ist jetzt die letzte Frage.
Ja, so geil, hart. Und nicht vorbesprochen.
Okay. Wow, okay. Also, du denkst, du hast mich jetzt erwischt, ja?
Nein,
aber
ich bin naiv.
Ich mache mir tatsächlich viele Gedanken darüber.
Ja. Ne?
Also, ich glaube, dass vieles von meiner Erfolgsrezeptur sicherlich damit zusammenhängt, dass ich immer dieses jugendliche Esprit verkörpert habe. Ne? Ich war für viele Marken faktisch immer deren Zielgruppe. Mhm. Ne? Ich war immer diese Art, die dann irgendwie irgendwo draufsteht, so, der soll unser Auto kaufen. Mhm. Ja? Ich glaube, das ist tatsächlich oft ein Thema gewesen, mit dem ich punkten konnte. Und natürlich mache ich mir Sorgen darüber, dass das nicht ewiglich so bleiben kann. Mhm. Für mich ist in dieser Transformation entscheidend, dass du immer dein Point of View und deine Rolle neu definierst. Mhm. Ne? Ich glaube, ich bin jetzt so eine Art, oder zumindest ist es mein Anspruch, ne, eine Galionsfigur für dieses Thema zu sein, das authentisch halt zu verkörpern. Ne? Aber ich lege jetzt schon extrem viel Wert darauf, Nachzügler aufzubauen, auch medial zu inszenieren. Ne? Das sage ich auch genau, wenn ich eklig anhört, aber es ist so. Ja. Weißt du, früher war das immer so, man durfte seine Mitarbeiterinnen niemals in die Medien stellen, weil dann werden die abgeworben. Ne? Ja, ich bin der Felsenfest.
Oder mal eine Ausgründung.
Genau, mal eine Ausgründung. Ne? Wir machen es genau unterschiedlich. Ne? Wir bauen die halt auf. Und ich werde meine Rolle dahingehend verändern. Ich bin jetzt so der Art, ich sage jetzt mal, um in der Fantasy-Welt zu bleiben, der Typ, der vorne auf dem Pferd rumreitet, auskurt und die Schlacht mitkämpft, muss mich aber jetzt eher in eine Art Lehrerrolle versetzen. Es gibt in so alten Kung-Fu-Filmen mal diesen Typ mit dem langen weißen Bart, der auch immer noch ziemlich gut kämpfen kann. Also ich hoffe, dass ich auch immerhin weiterhin auch so ungefähr verstehe, worum es geht, ne? Aber der seine Schülerinnen ausbildet, die noch viel besser werden, bei Kill Bill zum Beispiel.
Ja. So. Ja.
Und das wird meine Transformation sein. Ne? Mhm. Also quasi zu sagen so, hey, was ist meine Legacy später? Mhm. Ich habe das Thema mit aufgebaut. Mhm. Aber ich habe eine Schar an Schülerinnen trainiert, die das Thema weitertreiben. Mhm. Und es liegt in der vollkommen natürlichen Sache, dass die in den Themen besser sein werden als ich.
Ja.
Also einfach nur wegen der Technologie. Ja. So, ne? Und das habe ich jetzt akzeptiert, dass ich dieser alte weiße Mann werde mit dem Bart. Aber jetzt bin ich noch 36 und habe noch keinen Bart.
Da möchte ich sehen, wie du der alte weiße Mann wirst. Aber ich finde das ein schönes Bild. Das ist so ein bisschen, in meiner Welt wäre das so vom Ritterkämpfer zum König oder zum Lehrmeister. Aber ich habe keine Sorge gehabt, dass dieses Thema dich nicht schon längst beschäftigt, weil das ist, glaube ich, in deiner DNA, wie du denkst, wie du auf die Dinge guckst, so tief und glaubwürdig verankert ist. Alles andere hätte mich überrascht.
Ja, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Ja, schön. Ja. Sehr gut. Lieber Thoran, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe wirklich, ich sage das ab und zu mal, dass ich was gelernt habe und das stimmt auch immer, aber hier habe ich vor allen Dingen in einem Bereich gelernt, wo ich mich schon ganz oft viele Dinge gefragt habe, aber noch nie so einen guten Lehrmeister hatte, der es mir so schön und bildlich erklären konnte. Ganz herzlichen Dank. Das hat Spaß gemacht.
Ich habe zu danken.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.